HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Himmel und Erde heute mit diesen Themen. Auf Eis gelegt. Das Außenministerium lässt das geplante Projekt Religion und Außenpolitik vorerst ruhen, nach Kritik an der Berufung einer islamischen Vertreterin. Licht ins Dunkel. Die evangelische Kirche in Deutschland beauftragt Studien zur Untersuchung sexuellen Missbrauchs. Gottes falsche Anwälte. Der Islamwissenschaftler Muhannad Khurshid kritisiert die islamische Theologie fundamental. Und in unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema geht es heute um unsere Füße und welche Bedeutung sie haben für einen festen Standpunkt und sicheres Auftreten, innerlich wie äußerlich. Religion und Außenpolitik, so sollte ein Projekt heißen im Außenministerium in Berlin. Ein evangelischer Pfarrer, ein jüdischer Rabbiner und eine muslimische Vertreterin sollten das Außenamt beraten. Im Blick auf die Frage, welche Rolle religiöse Fragen spielen in internationalen Beziehungen, speziell in Konflikten. Aber an der Berufung der islamischen Vertreterin entzündete sich heftige Kritik. Jetzt liegt das ganze Projekt vorerst auf Eis.
Es begann mit einem Tweet. Der Leiter der Kultur- und Kommunikationsabteilung des Auswärtigen Amtes, Andreas Görgen, gratuliert.
Herzlich willkommen, Nurhan Soykan,
schreibt er und weiter.
Die gesellschaftliche Verantwortung von Religionsgemeinschaften ist das Thema unseres Teams Religion und Außenpolitik. Mit Pastor Jörgensen, Rabbiner in Spee Feldhake und Nurhan Soykan bringen nun Vertreterinnen und Vertreter der drei abrahamitischen Religionen ihre lebensweltlichen Erfahrungen ein. Wir freuen uns darauf.
Doch das tun nicht alle. In den sozialen Medien regt sich rasch Widerstand gegen die Personalie. Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dardelen von den Linken fragt, sieht so der Kampf gegen rechts von Außenminister Maas aus? Der Autor Ahmad Mansur schreibt, das Auswärtige Amt hätte auf der muslimischen Seite andere Partner für das eigentlich gute Projekt suchen müssen. Und der ehemalige Grünen-Politiker Volker Beck, Lehrbeauftragter am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien an der Ruhr-Universität Bochum, fragt, was läuft falsch beim Auswärtigen Amt? Die Kritik konzentriert sich auf zwei Aspekte, auf die Personalie Nurhan Soykan selbst und auf den Zentralrat der Muslime in Deutschland, den sie als Generalsekretärin vertritt. Volker Beck sagt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, dieser Verband habe mindestens drei problematische Organisationen als Mitglieder.
Das ist einmal die ATIP, die vom Verfassungsschutz zu den Grauen Wölfen gezählt wird. Das sind die türkischen Rechtsextremisten. Dann ist es die Deutsche Muslimische Gemeinschaft, die vom Verfassungsschutz den Muslimbrüdern zugeordnet wird. Und dann ist es das Islamische Zentrum in Hamburg. Das gilt manchen bei den Verfassungsschutzämtern als Propagandazentrale des Iran auf dem europäischen Kontinent.
Mehmet Kilic, Vorsitzender des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats, der rund 400 Ausländerbeiräte in Deutschland vertritt, schreibt in einer Mitteilung, mit Soykan habe das Auswärtige Amt eine muslimische Verbandsfunktionärin berufen, die Islamisten toleriere und die antisemitische Al-Quds-Märsche verteidige. Dieser Vorwurf geht auch zurück auf ein Interview, das Soykan 2014 dem Deutschlandfunk gegeben hat. Es ging um israelfeindliche Demonstrationen zum Al-Quds-Tag in Deutschland, die vor dem Hintergrund israelischer Militäraktionen im Gazastreifen stattfanden. Soykan sagte in dem Interview,
man muss auch eine Gelegenheit geben, vor allem den Jugendlichen und den jungen Leuten in Deutschland, die sich auf diesem Weg der Demonstration Luft machen wollen, deren Ärger auch mal zeigen wollen, denen muss man auch die Möglichkeit geben, das äußern zu können.
Das Auswärtige Amt hat reagiert. Der Sprecher Christopher Burger sagt, die Kritik nehme man sehr ernst. Deshalb werde das Auswärtige Amt einen intensiven Beratungsprozess starten mit religiösen Verbänden und Vereinen.
Die Arbeit an dem Projekt, die lassen wir so lange ruhen, bis wir in diesem Beratungsprozess zu einem Punkt gekommen sind, wo wir den Eindruck haben, dass wir die breite Unterstützung aus Politik und Gesellschaft dafür haben, die wir dafür brauchen.
Auf die Frage, warum sich das Auswärtige Amt ursprünglich für Nurhan Soykan als Islamberaterin entschieden habe, teilt das Ministerium später schriftlich mit.
Frau Soykan vertritt seit vielen Jahren Verbände und Gremien, die sich den Themen Religion, Verständigung und Integration widmen.
Soykan selbst wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern.
Das Außenministerium in Berlin lässt das Projekt Religion und Außenpolitik vorerst ruhen, nach Kritik an der Berufung der islamischen Vertreterin. Hintergründe dazu waren das von unserer Reporterin Janina Lückhoff aus Berlin. Sexueller Missbrauch in den Kirchen. Da denken viele zuerst an die katholische Kirche und den Missbrauchsskandal, der vor 10 Jahren erstmals publik wurde. Aber es gibt auch in den evangelischen Landeskirchen hunderte Fälle von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ursachen und Zusammenhänge unterscheiden sich leicht von der katholischen Kirche. Dort gab es ja eine bundesweite Untersuchung durch unabhängige Wissenschaftler. Jetzt will auch die evangelische Kirche mit breit angelegten Studien Licht ins Dunkel bringen. Vor allem die Opfer der Gewalt erhoffen sich mehr Klarheit.
Wir haben lange gekämpft, dass dieser Beirat überhaupt ins Leben gerufen wird.
Detlef Zander will als Mitglied des betroffenen Beirats an der geplanten Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche in Deutschland mitwirken, um denjenigen Gehör zu verschaffen, deren Leid lange in Schweigen gehüllt war, den Betroffenen sexualisierter Gewalt in evangelischen Einrichtungen. Der 57-Jährige aus Plattling im Landkreis Deggendorf war als Bub selbst Opfer von Misshandlungen und Vergewaltigungen in einem Kinderheim der evangelischen Diakonie im württembergischen Korntal. In den 60er und 70er Jahren war das. Heute, sagt er, habe er gelernt, mit seinen Erfahrungen zu leben, dank psychologischer Hilfe. Doch um sich die zu holen, dazu seien viele Betroffene nach wie vor nicht in der Lage.
Wissen Sie, für ganz viele Betroffene ist die Uhr kurz vor 12. Die leben ganz in prekäre Verhältnisse, die sind alt, sind so schwerst traumatisiert, die haben Angst, dass sie wieder in ein Pflegeheim kommen und dann wieder retraumatisiert werden und so weiter. Über dieses Thema spricht heute noch gar niemand.
Das soll sich ändern. Die evangelische Kirche will darüber sprechen. Nikolaus Blum, Kirchenjurist und Leiter des Bayerischen Landeskirchenamts, räumt Fehler ein.
Versäumnisse waren zum Teil, dass es den Betroffenen sehr schwer gemacht worden ist, die Fälle überhaupt zu Gehör zu bringen. Und da muss ich auch sagen, da ist es teilweise erschreckend, was heute noch passiert, wenn Betroffene oder auch Eltern von Betroffenen auf bestimmte Umstände hinweisen wollen und da gegen die Wand laufen. Also das ist ein Bereich, wo wir in der Tat in der Fläche sehr viel besser werden müssen.
Bereits eingerichtet wurde eine von der Kirche unabhängige Anlaufstelle für Betroffene. Von denen allerdings kommt Kritik.
Da war es leider so, dass wenn Betroffene angerufen haben, sie wurden dann wieder in ihre Gliedkirchen, also quasi sie wurden wieder in die Täterorganisation geschickt. Und das ist genau kontraproduktiv.
Was Detlef Zander fordert, ist eine zentrale, unabhängige Anlaufstelle, bei der Betroffene nicht nur Missbrauchsfälle anzeigen können, sondern wo ihnen auch psychologisch geholfen wird, sowie beim Beantragen von Unterstützungszahlungen. Die Höhe der Zahlungen soll künftig deutschlandweit von Fall zu Fall ausgehandelt werden.
Und das begrüße ich, weil es gibt doch Unterschiede. Ja? Es gibt einen Unterschied, ob ein Mensch über 10 Jahre täglich vergewaltigt wurde, geschlagen wurde, religiöse Gewalt erlebt hat. Dann müssen wir die Biografien des einzelnen Menschen anschauen. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede.
770 Fälle sexualisierter Gewalt bundesweit sind innerhalb der evangelischen Kirche bekannt. Die tatsächliche Zahl dürfte höher sein, sagt Kirchenjurist Nikolaus Blum. Die geplante Studie soll Licht ins Dunkel bringen.
Es soll da zum Beispiel aufgeklärt werden, ob es bestimmte organisatorische, strukturelle Rahmenbedingungen in den evangelischen Kirchen gibt, die Fälle von sexualisierter Gewalt fördern, bevorzugen oder dazu führen, dass sie nicht aufgedeckt werden.
Mit breit angelegten Studien will die evangelische Kirche in Deutschland den sexuellen Missbrauch in den evangelischen Landeskirchen systematisch aufarbeiten, Antje Dechert berichtete. Und um eine Facette des Themas Missbrauch und evangelische Kirche geht es jetzt. Helmut Kentler war in den 1970er und 80er Jahren einer der gefeierten Protagonisten der Sexualwissenschaften. Vielen schien er wie ein Prophet, der von der befreienden Kraft der Sexualität sprach. Denn die Nachkriegsjahrzehnte waren ja in Deutschland geprägt von einem Klima einer prüden und repressiven Sexualmoral. Doch in den vergangenen Jahren ist immer deutlicher geworden, Kentler propagierte auch sogenannte Experimente, bei denen er sozial auffällige Jugendliche in die Obhut gab von Pädophilen und Päderasten. Und Kentler pflegte enge Kontakte zur evangelischen Kirche.
Die Politikwissenschaftlerin Theresa Nentwig hat sich intensiv mit dem Wirken von Helmut Kentler befasst und auch seine Beziehungen zum Protestantismus untersucht.
In den 70er, 80er Jahren war Helmut Kentler der Star der Sexualerziehung. Er war gefragt in den Medien, wenn es um Fragen der Sexualerziehung ging.
Kentler, der ursprünglich Pfarrer werden wollte, begann seine Karriere als Jugendbildungsreferent der Akademie Arnoldshain der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Er hielt beispielsweise Vorträge an evangelischen Akademien und publizierte auch in verschiedenen evangelischen Zeitschriften.
Es ging um die Themen Sexualmoral sowie Jugend und Religion. Doch sein wichtigstes Anliegen:
Er hat sich eben dafür stark gemacht, dass ja Homosexualität entkriminalisiert und entstigmatisiert wird.
Kentler, selbst homosexuell, setzte sich unter anderem auf evangelischen Kirchentagen und auf Akademietagungen offen für eine Wertschätzung der gleichgeschlechtlichen Liebe und für eine freie Erziehung ein. Der Sexualpädagoge Uwe Sielert:
In einer solchen Atmosphäre ist Kentler auch als eine Art Schutzheiliger aufgetreten und empfunden worden, der für eine freundliche Sexualerziehung eingetreten ist, dass auch Kinder sexuelle Wesen sind.
Für seine Position wurde er zugleich von konservativen und evangelikalen Gruppen des Protestantismus heftig attackiert. Kentler polarisierte. Seit einigen Jahren weiß man nun, dass der Sexualpädagoge seit Ende der 60er Jahre in sogenannten Experimenten verwahrloste 13- bis 15-jährige Jungen bei ihm bekannten Päderasten in Berlin in Obhut gab. Also bei homosexuellen Männern mit sexuellem Interesse an männlichen Kindern und Jugendlichen.
Er hatte die Vorstellung, dass eine liebevolle, pädophile Beziehung schwierige Jugendliche auf den richtigen Weg bringen könnten. Und das ist eine Haltung, die völlig außer Acht lässt, dass zwischen Erwachsenen und Kindern ein großer Machtunterschied existiert.
Und Kentler wusste, was er tat. Diese Experimente machte er erst 10 Jahre später öffentlich, nachdem die Straftat verjährt war.
Er hat ja die Folgen immer sehr positiv dargestellt, dass die Jugendlichen nachher sozial integriert waren, haben eine Familie gegründet, haben Kinder bekommen.
Helmut Kentler, der 2008 starb, habe diese positive Beurteilung seiner Experimente, die eine Form sexualisierter Gewalt waren, nie revidiert, sagt die Politikwissenschaftlerin Theresa Nentwich.
In Wirklichkeit ist das Experiment nicht so erfolgreich verlaufen. Ich habe ja da auch mit 2 Opfern gesprochen. Man kann sie als Opfer bezeichnen und denen geht's richtig dreckig.
Erste Hinweise auf Kentlers strafwürdige Arbeit mit Päderasten wurden Mitte der 90er Jahre publik. Doch selbst nach seinem Tod 2008 würdigte ihn unter anderem das Evangelische Zentrum für Jugendarbeit am Bayerischen Schliersee für seine Arbeit. Erst in den vergangenen Jahren wurden im Auftrag der Berliner Senatsjugendverwaltung sowie der Universität Hannover, wo Kentler 20 Jahre als Hochschullehrer tätig war, das Wirken der Sexualpädagogen genauer untersucht. Erst jetzt blickt man auch in der evangelischen Kirche kritisch auf die Kooperation mit dem umstrittenen Sexualwissenschaftler. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers ist innerhalb der evangelischen Kirche zuständig für den Schutz vor sexualisierter Gewalt.
Was gab das für eine Kultur der Grenzverachtung dabei auch? Weil Freiheit gleichgesetzt wurde mit Grenzenlosigkeit. Und dass wir an der Stelle auch in den Kirchengemeinden oder als Kirchen auch einen blinden Fleck hatten, da müssen wir zu stehen und da müssen wir auch eine Verantwortung für übernehmen.
In den 1970er und 80er Jahren propagierte der Sexualwissenschaftler Helmut Kentler sogenannte Experimente, bei denen er sozial auffällige Jugendliche in die Obhut von Pädophilen gab. Michael Hollenbach berichtete über einen umstrittenen Wissenschaftler und seine Verflechtung ins protestantische Milieu.
HR-Info. Himmel und Erde.
Wir haben es schon zu Beginn der Sendung gehört, viele Positionen der islamischen Theologie sind heute höchst umstritten. Der in Münster lehrende Islamwissenschaftler Muannad Khorshid geht in seinem jüngsten Buch nun zum Generalangriff los auf die muslimische Theologie. Gottes falsche Anwälte heißt das Buch und darin vertritt Khorshid die These, bei dem Islam, wie er heute von den meisten Muslimen praktiziert wird, handele es sich um eine Manipulation. Eine Manipulation durch Muslime selbst, die schon in der Frühgeschichte des Islam kurz nach dem Tod Mohammeds ihren Ursprung hat. Ulrich Pick hat das Buch für uns gelesen.
Um es gleich vorweg zu sagen, das vorliegende Buch ist ein starker Wurf. Und es ist im besten Sinne Aufklärungsliteratur. Denn Muhannad Rashid skizziert nicht nur die Kalamitäten, in denen sich seine eigene Religion, der Islam, befindet, sondern bietet gleichzeitig auch, frei nach Kant, einen Weg aus deren selbstverschuldeten Unmündigkeit an. Die ersten 10 Kapitel beschreiben den Status quo, klar und unmissverständlich. So wurde der Islam laut Rashid spätestens seit der Etablierung des Kalifats durch die Umayyaden im Jahr 661, also knapp 30 Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed, durch vielfache Manipulationen zu einer Religion der Unterwerfung. Diese Unterwerfungsstruktur zeigt sich auf zahlreichen Ebenen. Im Herrscherkult der Religionsführer, in der gezielten Verwicklung der Religion mit der Politik, in der Etablierung eines Gottesbildes, das Rache und Strafe über Barmherzigkeit stellt, bis hin zur Degradierung der Frau zu einer Person zweiten Grades.
Das große Dilemma des Islams heute besteht darin, dass sein Selbstverständnis als Religion der Unterwerfung, die in den Menschen lediglich Objekte des Gehorsams und nicht Subjekte der Liebe sieht, zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Ein Selbstverständnis, das nicht mehr in Frage gestellt wird, schon gar nicht von den Gläubigen selbst.
Selbst der Koran, so Rashid, wurde zu einem Mittel der Manipulation und Unterwerfung gemacht. Und zwar, indem man seinen historischen Kontext ausblendete und die juristisch-normative Interpretation über die ethisch-spirituelle stellte, was vor allem im politischen Islam sichtbar wird.
Aus dem Koran können wir Werte der Gerechtigkeit und der sozialen Sicherheit sowie der Verantwortlichkeit und des Mitspracherechts ableiten, aber keinerlei Vorstellungen über ein bestimmtes politisches System.
Der ebenso profunden wie radikalen Kritik am momentanen Erscheinungsbild des Islams folgen in 10 weiteren Kapiteln Vorschläge, wie seine Misere überwunden werden könnte. Dabei setzt der Münsteraner Islamwissenschaftler auf 2 Schlüsselbegriffe. Erstens die Vernunft, durch welche sich die Religion Einsicht verschaffen kann. Und zweitens die Liebe Gottes, die als Voraussetzung und innerer Impuls menschlicher Freiheit dient.
Gerade wir Muslime müssen dringend ein kollektives Bewusstsein entwickeln, dass unser Gott weder gewalttätig noch sadistisch ist, dass er kein Gott ist, der Menschen mit Mitteln der Angst und Drohung zu sich ruft. Wir müssen verstehen, dass wir Muslime es sind, die Tag für Tag diese Angstmentalität reproduzieren, wenn wir Gott aus Angst anbeten.
Dass Rashid in seiner Analyse auch das Gottesbild des Islams einbezieht, ist eine der großen Stärken des Buches. Denn es beschränkt sich nicht, wie viele andere, auf die soziokulturelle Erscheinungsform der Religion, sondern nimmt erfreulicherweise auch die Theologie unter die Lupe. Dass hierbei eine nahezu überbordende Zahl an Belegen und Quellen Eingang gefunden hat, unterstreicht die Vorzüge des Werkes. Gleichwohl können genau diese vielen Zahlen und Hinweise aber auch erschlagend wirken, vor allem bei den Lesern, die sich erstmals mit der Geschichte und Theologie des Islams befassen. Deshalb sei dem Verlag ans Herz gelegt, auch noch eine schmalere und weniger wissenschaftliche Version dieses Bandes herauszubringen, auf das dieses empfehlenswerte Buch möglichst viel Zuspruch bekommt.
Gottes falsche Anwälte. Der in Münster lehrende Islamwissenschaftler Muhannad Khurshid kritisiert in seinem neuesten Buch die gegenwärtige Gestalt des Islam. Ulrich Pick berichtete. Sommerzeit ist Barfußzeit und eine Zeit, in der wir gerne mal am Strand die Füße in den Sand ausstrecken oder auf dem Balkon die Füße hochlegen. Im Sommer sind uns die Füße näher. Grund für uns im Himmel und Erde Sonntagsthema mal darüber nachzudenken, welche Bedeutung die Füße eigentlich für uns haben. Viele Redensarten erzählen ja davon. Da steht einer mit beiden Beinen fest im Leben, jemand hat einen festen Standpunkt oder er verfügt über ein sicheres Auftreten. Sie merken es, außen und innen spielen da zusammen. Und deswegen ist gutes Stehen auf den Füßen auch wichtig für die innere Haltung. Beim Yoga zum Beispiel kann man das lernen.
Du öffnest deine Füße hüftgelenksbreit und du beugst deine Knie, kipp dein Becken nach vorne und du hebst die Zehen nach oben an. Alle 10 Zehen anheben und spreize alle 10 Zehen.
Yoga-Lehrerin Manuela Neddermeier leitet an, wie sich die Yogaschüler auf ihre Füße besinnen können. Denn die Füße sind im Yoga der Ort, an dem die Asanas, also die Yogastellungen, beginnen und damit auch die gesamte Körperhaltung im Stehen.
Stell dir vor, deine Füße sind Wurzeln wie von einem großen, starken Baum und du verwurzelst dich mit deinem vorderen Fuß, Großzehballen aktivieren, Kleinzehballen. die Zehen lang ablegen.
Wer steht wie im Baum, der kann spüren, wie sich die Füße im Boden verwurzeln und der Körper wie ein starker Stamm nach oben wächst, sagt Yogalehrerin Manuela Neddermeier.
Füße sind so wichtig, sie bringen dir so viel Stabilität wieder in dein Leben, wenn du dich gut verwurzelst und wenn du stabil stehst und ein gutes Gerüst aufbaust von unten nach oben.
Gleichzeitig geht es auch um das Gleichgewicht, denn im Yogabaum stehen alle auf einem Bein. Wer übt, sich hier zu erden, der kann die Dinge auch im Alltag gelassener angehen, selbst wenn der Wind mal stärker weht.
Das Erden ist etwas, was uns sehr viel Kraft gibt, dieses erdende Gefühl mit den Füßen stark auf der Matte oder auch im Leben zu stehen. Du stehst mit beiden Füßen stark im Leben. Es gibt dir auch ein inneres Gefühl, dass du dich geerdet fühlst und auch verwurzelt fühlst.
Dass diese Stabilität eben in den Füßen beginnt, das wissen auch die Yoga-Schüler.
Es fühlt sich an, wie als ob ich sie strecke, als ob ich sie dehne, als ob ich denen so ein bisschen Ruhe gebe nach einem langen Tag durch das Yoga.
Die Füße beim Yoga für mich sind wie allgemein im Leben der Punkt am Körper, der mich erdet. Und der mich verwurzelt.
Ich fühle mich, wenn ich aus einer Yogastunde gehe, geerdeter und präsenter.
Stehen wie ein Baum. Welche Bedeutung die Füße beim Yoga haben, erklärte uns hr-Inforeporterin Jutta Nieswand. Unsere Füße und der eigene Standpunkt. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Das hört sich ja immer gut an. Wenn wir das über jemanden sagen, dann klingt da oft ein bisschen Bewunderung mit. Auf jeden Fall Respekt. Der oder diejenige hat was erreicht. Ilona Bürgel ist Diplompsychologin und Buchautorin. Und meine Kollegin Petra Diebold hat mit ihr darüber gesprochen, was so eine innere Standfestigkeit bedeutet und woher sie kommt.
Frau Bürgel, so standfest zu sein, das wird ja als gute Eigenschaft angesehen. Warum denn? Was finden wir daran gut?
Da gibt es bestimmt so ganz viele Nuancen, über die wir sprechen können. Also mir fällt da ein, zu wissen, was man will oder auch zu wissen, wer man ist. Ich würde sogar noch den Resilienzbegriff reinbringen. Das bedeutet diese Widerstandsfähigkeit, also dass man so den Stürmen des Lebens irgendwie auch gewachsen ist.
Ja, das sind schöne Aspekte, die Sie da genannt haben. Natürlich ist immer die Frage, warum haben das manche Menschen so eine Standfestigkeit oder was man dann verbindet man ja mit manchen Menschen und andere haben es nicht.
Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, da ist ein Teil angeboren. Grundsätzlich gehen wir ja immer davon aus, dass man so vielleicht ungefähr die Hälfte seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur so ein bisschen mitbekommen hat. Aber wir können natürlich auch aus den Gaben, die wir haben, immer etwas machen. Und da, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, ob man das gerne möchte. Also ob man wirklich sagt, es ist mir ganz wichtig, dass ich so eine Standfestigkeit habe oder dass einem vielleicht ganz andere Sachen wichtig sind. Also Optimismus oder Humor. Also das sollte man sich vielleicht als erstes fragen, wie wichtig ist es mir eigentlich, so eine Eigenschaft zu haben?
Da höre ich raus, man kommt auch ohne Standfestigkeit eigentlich ganz gut durchs Leben.
Ja, weil wir müssen natürlich auch bedenken, dass wir in einer Zeit leben, wo Standfestigkeit im Sinne von Starre nicht mehr gefragt ist, sondern wir müssen uns heute sehr schnell anpassen, weil sich die Dinge, die Menschen, die Situationen sehr verändern. Also es kann auch ein Problem sein, wenn wir zu standfest sind.
Ja, das habe ich auch überlegt. In diesem Begriff Standfestigkeit steckt ja eben auch das Wort fest mit drin. Wann wird die denn, dieses Feste, zum Nachteil?
Vielleicht können wir uns das vorstellen wie so ein Regler, dass man so wie so eine Skala hat, dass man auf der einen Seite sagt, da fällt jemand total schnell um, der hat nie eine eigene Meinung und weiß nicht, was er will. Und auf der anderen Seite sind so Menschen, wo wir sagen, die sind rigide oder starr, die können also ihre Meinung nicht ändern, auch wenn sie neue Informationen haben. Oder sie können auch nichts Neues lernen, weil sie sagen, ich weiß schon alles. Und mit so einer Haltung kommen wir heute natürlich schlecht durchs Berufsleben, aber auch in unserem ganz normalen Alltag ist gefragt, dass wir zwar wissen, was wir wollen, aber dass wir uns auch gut anpassen können.
Mhm. So wie Sie das beschreiben, habe ich dann schon so die Wahrnehmung, das ist dann so mit beiden Beinen fest im Leben stehen.
Ja, und ich würde gerne die Metapher eines Schilfrohres hier vielleicht nochmal bringen, weil ich glaube, da können wir uns gut vorstellen, was so das Optimum wäre, wenn es das gibt. Das ist ja fest im Boden verankert und das wird auch nicht so schnell von einem Sturm umgeworfen, aber oben bewegt sich das. Also, dass man vielleicht für sich so sagt, ja, ich weiß so, was meine Erde ist, ich weiß, was mir wichtig ist, wo ich herkomme, wer ich bin. Und trotzdem habe ich die Möglichkeit, noch Neues zu entdecken, Neues auszuprobieren, offen zu sein für neue Entwicklungen. Entwicklung. Das wäre, glaube ich, so das Optimum.
Welche Situation oder welche Belastungen sind es denn, die uns aus diesem sicheren Stand, sage ich mal, bringen?
Ich glaube, da können wir ganz einfach einige Monate zurückschauen. Da hatten wir das ja wirklich alle komplett im Angebot sozusagen. Mhm. Also das ist etwas, wenn wir uns hilflos fühlen, wenn Dinge passieren, die wir nicht vorher. Also man spricht dann auch von Kontrollverlust.
Entschuldigung, da war gerade so ein Aussetzer, oder?
Okay.
War das jetzt vielleicht nur an meinem Mikro?
Wenn Sie es gerade machen wir das einfach
ja,
mal
genau.
Vorsichtshalber, dann ja. Können Sie es schneiden.
Ja. Also was bringt uns denn so aus dem sicheren Stand?
Da können wir die letzten Monate sehr gut als Beispiel herannehmen, wenn etwas sich verändert, wie wir uns das nicht vorstellen können. Wenn wir so einen Kontrollverlust erleben, dass im Außen irgendetwas passiert, was wir nicht wollen und wir das nicht beeinflussen können, dann ist das etwas, was wir eben so als Krise bezeichnen. Aber natürlich kann das auch in der Familie eine Veränderung werden oder dass man selbst krank wird. Also immer so Situationen, die einen so richtig treffen, dann ist es wirklich nicht ganz einfach, diese Standfestigkeit zu behalten.
Und wie schafft man es dann trotzdem oder wie wichtig ist es dann oder was kann ich mir dann in so einer Situation überlegen?
Das ist eine gute Frage mit dem wichtig, denn ich möchte gerne darauf hinweisen, dass man nicht immer standfest sein kann und muss, sondern unser Leben ist eine Balance. Vielleicht kennen Sie diesen schönen Kreis aus dem asiatischen Kulturraum mit Yin und Yang. Wir sagen männliches, weibliches Prinzip dazu. Das bedeutet, Festigkeit ist wichtig, aber eben auch Weichheit, Geschwindigkeit, Langsamkeit, Stärke, aber auch Schwäche. Es gibt nicht nur die eine Seite im Leben, auch wenn wir uns das manchmal wünschen, dass wir immer so super stark und super toll sind, das gibt es einfach nicht. Das heißt, wenn man in so einer Situation ist, kann es helfen, als erstes mal Ja dazu zu sagen und nicht gleich loszustrampeln, um da wieder rauszukommen. Also einfach mal zu sagen, mich trifft das, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin hilflos, ich bin traurig. Und da wirklich auch diese unangenehmen Gefühle zuzulassen, weil die sind ja schon da. Und im nächsten Schritt kann man dann schauen, okay, kann ich jetzt etwas tun, um meine Situation zu verbessern? Am einfachsten ist es immer, gut für sich zu sorgen, also sich dann wirklich etwas Gutes zu tun, spazieren zu gehen, ein schönes, frisches Essen zu kochen, einen Freund anzurufen, weil häufig glauben wir, das funktioniert alles so aus dem Nichts. Aber wenn wir etwas Gutes für uns tun, dann ist unser Gehirn wieder in einem guten Zustand und kann dann die besseren Entscheidungen treffen.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Frau Bürgel, dann ist ja dieser sichere oder feste Stand im Leben nicht alles oder nicht das Wichtigste vielleicht oder nicht immer anzustreben, also eben alles immer im Griff zu haben.
So und so. Natürlich, wenn wir schnelle Entscheidungen treffen müssen, ist es wunderbar, wenn wir wissen, was gut für uns ist. Dann ist es auch gut, wenn wir wirklich klare Meinungen haben und nicht heute mal so und mal so denken. Oder ich finde es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir uns unabhängig machen von dem, was außen passiert oder von der Meinung anderer. Es darf uns gut gehen, auch wenn andere Menschen eine andere Meinung haben zu dem, was wir vielleicht denken oder was gerade passiert. Da ist es wichtig, so diese Standfestigkeit zu haben. Und wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir etwas verändern wollen, dann brauchen wir eben Flexibilität, Neugier, Anpassungsfähigkeit.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, so der Standpunkt. In Diskussionen, gerade in diesen Zeiten, kommt man ja in viele, viele Diskussionen. Bedeutet sicherer Stand oder fester Stand auch einen festen Standpunkt zu haben?
Auch hier wieder ja und nein, weil es gibt nicht nur eine Meinung zu keinem Thema, zu absolut keinem Thema. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen und dort ist es ja auch ein Geschenk unseres Gehirns, dass es immer ganz neugierig ist und Neues erfahren und Neues lernen möchte. Und da geben wir im Alltag viel zu wenig Futter, weil wir immer wieder das Gleiche denken. Also auch die Sorgen, die wir uns machen, sind heute die gleichen wie gestern. Da können Sie sich mal beobachten. Und da auch wirklich vielleicht zu trainieren, mal so andere Standpunkte einzunehmen, eine andere Perspektive einzunehmen. Das ist zum Beispiel in Streitgesprächen eine große Kunst und dient immer der Deeskalation.
Einen eigenen Standpunkt haben, aber auch den Standpunkt des anderen verinnerlichen. Das hält uns beweglich und lebendig. Petra Diebold sprach mit der Diplompsychologin und Buchautorin Ilona Bürgel. Und für beides, für die Standfestigkeit und für die Beweglichkeit, sind unsere Füße ja auch da. Die Füße und der gute Stand, das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche dieser Sendung können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und ich empfehle Ihnen auch unseren Newsletter zu Themen aus Religion und Kirche. Ganz einfach abonnieren bei uns im Netz unter der Adresse hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.